Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ein Jugendlicher, den Rechtsextreme unter Druck setzen. Ein Kind, das reist, eins, das migriert und eins, das die Tattoos seiner Mutter als Kunstwerke bestaunt. Das sind die Protagonistinnen und Protagonisten der heutigen Bücher für junge Leserinnen und Leser. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Und unser erstes Thema ist Essen. Alle Eltern wissen, wie schwer es ist, gegen die Primärreize anzukämpfen, die von Zucker, Salz und Fett ausgehen, selbst anzukämpfen, aber vor allem Chips und Gummibärchen beim Nachwuchs im Rahmen zu halten. Wer Kindern Freude an gesundem Essen vermitteln möchte, kann sich nun Unterstützung bei Lisa Voisard holen. Die Schweizer Illustratorin hat schon Bücher über Insekten, Vögel und Bäume vorgelegt, die eine große Liebe zu Flora und Fauna transportieren. Ähnlich geht Voisard nun auch in Natur auf dem Teller vor. Sie zeigt darin, kurz gesagt, dass fast alle Lebensmittel ihren Ursprung in der Natur haben. Oliver Jungen stellt das Sachbuch vor.
Pommes im Freibad, so schmeckt das Glück. Das weiß jedes Kind. Bei vielen Erwachsenen aber meldet sich bald das schlechte Gewissen. Eine solche Orgie aus Salz und Fett, das muss die Ausnahme bleiben. Sich gesund zu ernähren, scheint Disziplin zu erfordern. Man könnte auch sagen, die Ernährung hat ihre Unschuld verloren. Es geht längst nicht mehr nur darum, satt zu werden oder den Gaumen zu kitzeln. Anhänger einer ökologischen Vollwertkost stehen der mit allen Tricks arbeitenden Lebensmittelindustrie so unversöhnlich gegenüber wie eingefleischte Veganer den Billigwurstgrillern. Was wir essen, ist zur Identitätsfrage geworden. Selbst ins Kinderbuch hat sich der Streit schon hineingefressen. In ihrer Neuinterpretation der Häschenschule reimte Anke Engelke in diesem Frühjahr gegen Pestizide in der konventionellen Landwirtschaft an. Einige Bauern fühlten sich verunglimpft, rechte Trolle sprangen ihnen zur Seite. Bei so viel Kampf um den Mampf tut es gut, dass die Schweizerin Lisa Voisard, obwohl sie selbst auf Fleisch verzichtet und Lebensmittelverschwendung kritisiert, ein zumindest auf den ersten Blick unpolitisches Buch über Nahrungsmittel vorlegt. Es klagt nicht an, sondern blättert auf, wie reichhaltig die Natur selbst uns mit Essbarem versorgt.
Ein sehr großer Teil dessen, was wir jeden Tag essen, kommt aus der Erde. Bevor man Brot backen kann, muss man Weizen ernten. Bevor man Schokolade herstellen kann, müssen Kakaobäume angebaut werden. Bevor man Marmelade machen kann, muss man Beeren pflücken. Zum Glück gibt es so viele verschiedene Pflanzen, denn wir brauchen eine abwechslungsreiche Ernährung.
Verteufelt werden dabei weder Pommes noch Popcorn. Die Autorin weist vielmehr darauf hin, dass Süßes und Salziges Glückshormone im Gehirn aktivieren. Wichtiger ist ihr, Kindern nahezubringen, dass auch die Zutaten zu diesen Leckereien natürlichen Ursprungs sind. Ausführlich widmet sich die Darstellung allen gängigen Lebensmittelgruppen. Dass das Buch mit aromatischem Obst beginnt, Bananen, Orangen, Zitronen, Erdbeeren, ist wohl kein Zufall, sondern appetitanregendes Amuse-Gueule. In mehrseitigen, magazinartig aufgemachten Kapiteln erfährt man alles Wichtige über Botanik, Kultivierung, Verwendung und die Kulturgeschichte dieser in Form, Farbe und Geschmack vollendeten Früchte. Wobei ein guter Teil des Wissens durch die prächtigen, emblematischen Illustrationen von Lisa Voisard vermittelt wird. Auch handfeste Tipps sind enthalten.
Äpfel verströmen ein Gas namens Ethylen. Legt man Äpfel zusammen mit anderem Obst in eine Schale, lässt dieses Gas das Obst schneller reifen. Das ist vor allem bei solchen Früchten so, die nach dem Pflücken noch weiter reifen, zum Beispiel bei Zitronen, Kiwis, Avocados und Birnen.
Über Tomaten, die botanisch gesehen ein Obst sind, und Pilze, die weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren gehören, arbeitet sich die Autorin zum Gemüse vor. Auch hier sind die Zeichnungen so ansprechend und farbenfroh, dass manches Kind vielleicht seine Ablehnung überdenkt. Zugleich sind die Bilder so genau, dass sich damit das Allermeiste, das es auf dem Markt zu kaufen gibt, sicher bestimmen lässt. Natürlich gebührt der Kartoffel ein besonders ausführliches Kapitel, das auch alle Pommes- und Chips-Varianten in den Blick nimmt. Es folgen ebenso fröhliche Kapitel über Getreide und Nüsse, Kakao und Schokolade, über Kräuter, Gewürze und Tofu, Zucker und Getränke und schließlich auch über Milch und Fleisch. Aufgelockert wird diese lehrreiche, aber nie bevormundende Darstellung durch praktische Anleitungen zur Anzucht von Paprika oder zur Herstellung von süßem Schneeeis oder von Reste-Pesto. Hier und da setzen die Texte für Grundschulkinder vielleicht etwas hoch an, wenn es etwa um die Lösung von Sauerstoff mittels Kohlenstoffs geht. Dafür findet sich manch Kinderkompatibles nicht, zum Beispiel der Hinweis, dass Erdbeeren keine Beeren sind und Erdnüsse keine richtigen Nüsse. Dass die Seiten nie überfüllt wirken, ist allerdings ein großes Plus dieses Buchs. So gelingt es der Autorin in Zeiten, in denen hochverarbeitete Lebensmittel alltäglich geworden sind, der Naturentfremdung eine Ahnung davon entgegenzusetzen, wie einfach, spannend und ästhetisch die Grundlagen unserer Ernährung eigentlich sind. Wir leben längst im Schlaraffenland. Das ist dann natürlich doch eminent politisch. Nur eben nicht konfrontativ, sondern eher verführerisch. Das gilt sogar für die abschließenden Appelle.
Nimm dir in der Mensa, der Kantine oder am Buffet lieber mehrmals, als deinen pickepackevollen Teller nicht aufzuessen.
Weil dafür gute Gründe angegeben werden, könnte diese Aufforderung erfolgreicher sein als die alte Drohung mit dem schlechten Wetter. Zumal Regen noch kein Kind vom Freibad abgehalten hat oder gar von Pommes.
Das sagt Oliver Jungen nach der Lektüre von Natur auf dem Teller, weil Pizza und Pommes nicht auf Bäumen wachsen von Lisa Voisard. Aus dem Französischen von Silf Bannenberg, Helvetik Verlag, ab 6 Jahren. Bei den 3 jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland hat eine Partei viele Stimmen bekommen, die je nach Bundesland entweder als gesichert rechtsextrem oder als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird. Wie kommt es so weit, dass zum Beispiel rassistische Meinungsäußerungen salonfähig werden? Und was passiert in einer Stadt, in der eine extrem rechte Partei an die Macht kommt? Jörg Isermeier spielt diese Fragen in seinem neuen Jugendroman durch. Egal war gestern, heißt der. Der Ich-Erzähler ist Finn, mit seinem Freund Lennart machen sie lustige Videos und ihr Lebenssinn besteht zunächst vor allem darin, möglichst viele Klicks zu kriegen. Ich habe Jörg Isermeier gebeten, Finn und Lennart einmal selbst zu beschreiben.
Als unpolitisch, die wollen Spaß haben. Sie träumen so ein bisschen von Erfolg und einer Karriere als Comedy-Stars. Aber das Wichtige ist, das Machen und Spaß haben. Und Klicks sind toll, aber das ist auch viel Leidenschaft dabei.
Das ist so ein unbeschwertes Leben, das die beiden führen. Das kippt aber dann, weil Finn einen Deal mit Sam schließt, die auf dieselbe Schule geht, nur einen Jahrgang darüber. Und die pushen gegenseitig ihre Videos. Erstmal nichts weiter dabei, aber Sams Familie hat afrikanische Wurzeln. Sam ist also schwarz. Und was passiert dann?
Erstmal gehen die Klickzahlen nach oben, also der Deal funktioniert. Die haben halt so ein bisschen unterschiedliche Blasen, in denen sie sich bewegen. Und dann kommt es zu einer kleinen Auseinandersetzung auf dem Schulhof zwischen Sam und einem heranwachsenden Neonazi, kann man eigentlich schon so sagen. Also sie wird rassistisch angepöbelt und ist aber sehr schlagfertig mit Worten. Geht als Siegerin aus diesem Geplänkel heraus und macht eine sehr, zumindest wie Finn findet, lustige Bemerkung. Und er lacht auch sehr laut darüber. Und das stößt den Kollegen des Neonazis oder dessen Clique sehr unangenehm auf. Und ab da kriegt er dann auf seine Videos ganz andere Kommentare auf seinem Social-Media-Kanal.
Was da beginnt mit unschönen, abwertenden Kommentaren zu den Videos und dann auf dem Schulhof so Ansagen wie, Finn müsse sich für eine Seite entscheiden, das geht ja dann irgendwann über auch in physische Übergriffe. Wie geht's weiter?
Finn hat ein bisschen das Pech, dass sein Vater Lehrer ist und weil das eine sehr kleine Stadt ist, ist er eben auch Lehrer an derselben Schule. Und sein Vater, dem stößt der zunehmende Rechtsradikalismus unter den Schülern eben auch zunehmend auf. Also das Nazi-Sprech, Nazi-Symbole im Klassenchat, SchülerInnen mit dunklerer Hautfarbe werden gemobbt. Das alles nimmt zu. Und sein Vater versucht dagegen vorzugehen, hat aber vor allen Dingen von der Schulleitung jetzt nicht wirklich Unterstützung. Das Kollegium ist so ein bisschen gespalten, so ein paar finden auch, man müsste was machen, aber der Großteil beschwichtigt eigentlich. Und Finns Vater exponiert sich immer mehr und es führt aber zu nichts. Und dann trifft er die Entscheidung, ich schreibe jetzt zunächst einmal anonym einen Leserbrief über die Zustände an unseren Schulen. Aber kaum ist dieser Brief draußen, er schlägt auch viel mehr Wellen, als Finns Vater sich das gedacht hat. Es kommt eben auch in den lokalen Radiosender und auch überregionale Zeitungen werden darauf aufmerksam. Naja, Finns Widersacher, die vermuten schon auch, dass Finns Vater hinter diesem Brief steckt und kriegt nochmal mehr Gegenwind. Und irgendwann outet sich sein Vater auch eben als Verfasser dieses Briefs. Und dann geht's erst richtig los. Dann kommen auch Fernsehteams in die Stadt. Sein Vater wird regelmäßig interviewt, auch andere Leute aus der Stadt. Und es setzt so eine Dynamik ein. Je weiter die Leute weg sind, desto mehr empören sie sich auch über die Rechtsradikalen und den Rassismus. Aber je näher es dran ist, desto weniger Rückhalt gibt es. Weil er sich dann auch nicht von seinem Vater distanziert und weil er eben über seinen Deal mit Sam sowieso schon in der Schusslinie ist, verstärkt sich das immer mehr, bis es eben auch zu Hakenkreuzen an der Hauswand von Finns Familie kommt, Drohbriefen, Aufrufen zur Brandstiftung im Internet. Und das Ganze ist noch gepaart mit einer Bürgermeisterwahl, die in der kleinen Stadt stattfindet, und rechtspopulistische Bürgermeisterkandidat hat viel Zuspruch und hetzt halt auch ordentlich gegen Finns Vater.
Das Interessante finde ich an Ihrem Buch, dass Finn, der ja die Hauptfigur ist, der ist ja der Ich-Erzähler, der ist kein Held. Der hat gar nicht von Anfang an vor, es irgendwie den Rechten mal zu zeigen oder so. Der will eigentlich nur seine Ruhe haben, seine Videos machen. Aber was bringt ihn denn dann im Gegensatz zum Beispiel zu seinem Freund Lennart, der ja nicht so in die Schusslinie gerät, dazu nicht klein beizugeben? Was ist das, Gerechtigkeitssinn?
Sag mal so, das, was er nicht macht, ist, dass er sich von Sam distanziert, dass er sich von seinem Vater distanziert. Also es liegt eher daran wirklich, dass er zufällig in die Schusslinie gerät und dann nicht kneift. Aber er ist eigentlich gar nicht die treibende Kraft, sondern er wird eher getrieben. Letztendlich, weil er sich dem Mitläufertum verweigert.
Ich finde, Herr Isermeier, soweit ich das beurteilen kann, beschreiben Sie sehr gut nachvollziehbar und sehr realistisch, wie da ein Schüler plötzlich in so die Schusslinie von Neonazis gerät. Wie haben Sie eigentlich für Ihr Buch recherchiert?
Viel gelesen. Wer im letzten Jahr eben auch die Nachrichten verfolgt hat, wird wahrscheinlich rausgehört haben, dass das einen realen Hintergrund hat. Also in einer ostdeutschen Kleinstadt in Burg, ein Lehrer, eine Lehrerin haben genauso einen zunächst anonymen Brief verfasst, sich dann geoutet und sind mehr und mehr in die Schusslinie geraten und haben auch mittlerweile ihre Stadt verlassen, weil sie gesagt haben, wir können quasi die Sicherheit unserer Familien nicht mehr gewährleisten. Das ist ein expliziter Fall gewesen, zu dem ich recherchiert habe. Aber natürlich in letzter Zeit mehren sich ja die Äußerungen auch von Kommunalpolitikern, also dem, ich glaube, Landrat, ne, der gesagt hat, ich kriege viele, also bis hin zu Morddrohungen etc. Und vor allen Dingen, ich habe keinen Rückhalt. Es gibt zu viele Leute, die einfach nichts machen. Also es ist ein Roman, orientiert sich so ein bisschen stärker an dem einen Fall, aber es sind auch viele andere Sachen damit reingekommen.
Letztlich müssen Finn und seine Familie, also wie die im wirklichen Leben auch, umziehen, weil sie in der Kleinstadt wirklich in Gefahr sind. Aber sie machen trotzdem eine gute Erfahrung, und zwar die der Solidarität. Ist das das, was Sie den jugendlichen Leserinnen und Lesern mitgeben wollten? Wenn ihr bedroht werdet, tut euch zusammen, unterstützt euch gegenseitig?
Wenn man es so vereinfacht auf einen Punkt bringen will, ja. Das ist auch das, wo Finn am Ende des Buches sagt, vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn mein Vater nicht so einen auf Einzelkämpfer gemacht hätte. Und eine Sache ist eben diese Erfahrung von Solidarität, die Finn dann auch hat. Also viele, die dann auch zu ihm halten, also vor allem in seinem Sportverein, der spielt Hockey, gibt so eine sehr herausragende Situation, wo er merkt, ich bin nicht alleine. Und wo er dann aus dieser Erfahrung heraus sagt, darauf, dass das so passiert, möchte ich mich nicht verlassen. Ich will jetzt auch die Solidarität organisieren. Also sprich, ich will mich mit den Leuten zusammentun, vielleicht auch mit denen ich gar nicht befreundet bin, aber die auch in der Schusslinie stehen. Und wenn wir sagen, wir halten zusammen, dann haben wir viel bessere Chancen. Also von daher, ja, Solidarität ist ganz wichtig. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der mir gerade am Ende sehr wichtig ist. Social Media. Da werden ja auch aktuell, geht es über TikTok, viel rechte Propaganda betrieben, die eben auch die Jugendlichen erreicht, weil das deren Medium ist. Und ein zweiter Schritt, den Finn eben auch macht, ist zu sagen, ja, das ist das, worauf ich viel Zeit verbringe, was mir Spaß macht. Das nutze ich jetzt auch. Also er macht eben nicht nur den Schritt hin zu Solidarität, sondern auch zu einem politischen Aktivismus, dass er sagt, ich mache weiter lustige Videos, aber die sind jetzt nicht nur lustig, sondern haben jetzt auch einen Inhalt.
Jörg Isermeier über seinen Jugendroman Egal war gestern, Peter Hammer Verlag, ab 12 Jahren. Finn packt in Jörg Isermeiers Buch nicht freiwillig seine Koffer in der Kleinstadt. Seine Familie flieht vor der rechtsextremen Bedrohung. Es kann ganz verschiedene Gründe geben, seine Heimat zu verlassen. Im besten Falle eine Urlaubsreise, im schlechtesten, weil man dazu gezwungen wird und nicht nur seine Stadt, sondern vielleicht auch sein Land verlassen muss. Die österreichische Autorin Alexandra Holmes hat über diese beiden extrem unterschiedlichen Perspektiven auf Weggehen und Ankommen ein Bilderbuch geschrieben. Die Wiener Illustratorin Judith Wirba hat es als Wendebilderbuch gestaltet. Und wenn ich dann ankomme, heißt es. Anne-Kathrin Weber hat es sich angesehen.
Ferienzeit. Das heißt schulfrei, Vorfreude und Kofferpacken. Ein aufregender Moment für das erzählende Kind im Bilderbuch und wenn ich dann ankomme.
Dann rollt mein Koffer vollgepackt mit allem, was Spaß macht und warm ist und weich, wie ein Stück von daheim. Mit ein bisschen Platz für das, was dazukommt, wenn's heimwärts geht.
Es gibt aber auch Kinder, für die das Packen nicht mit Urlaub, sondern mit Unsicherheit verbunden ist. Mehr noch mit Verzicht und Abschied nehmen. Ein zweites Kind erzählt davon, wie es ist, wenn er oder sie für immer von zu Hause fortgehen muss.
Dann darf nur das Wichtigste in den Rucksack. Was das sein soll, weiß ich nicht. Die Steine vom Weg, das Wasser vom Brunnen, mein bester Freund oder einfach nur ich.
In ihrem Buch kontrastiert die Autorin Alexandra Holmes diese unterschiedlichen Perspektiven der beiden Ich-Erzählenden. So freut sich das eine Kind auf die Vorzüge des Hotels, während das andere versucht, sich anhand von Fotos einer leeren Wohnung vorzustellen, wo und wie es künftig leben wird. Das eine Kind kann es kaum abwarten, mit fremden Kleidungsstücken die Blicke auf sich zu ziehen.
Dann bekomme ich ein neues Gewand geschenkt, einen Hut und ein T-Shirt als Souvenir. Zurück daheim ziehe ich sie an, zeig sie her und bin ganz stolz drauf.
Für das andere Kind hingegen steht die neue Kleidung für Anpassung und drohenden Identitätsverlust.
Dann ziehen wir Reisekleidung an, passend zum Wetter, das dort ist. Wir sehen dann aus wie alle anderen. Im Spiegel erkenne ich mich selber nicht.
Die unterschiedlichen Perspektiven werden hier auch sprachlich deutlich. So wirkt die Erzählung des urlaubenden Kindes selbstsicher und zuweilen unbedarft, die des migrierenden Kindes deutlich zögerlicher und zurückhaltender. Alexandra Holmes erzählt die Geschichte der beiden Kinder separat und parallel zugleich. Denn Und wenn ich dann ankomme, ist ein Wendebilderbuch. So können die beiden Perspektiven nacheinander oder im direkten Kontrast gelesen werden. Auch die Illustrationen von Judith Wirba wirken sowohl einzeln als auch in der Zusammenschau. Im Gesamtarrangement der zweidimensional gestalteten Wendeseiten ist ein Sammelsurium bunter Alltagsgegenstände, Symbole und Formen zu sehen. Zum Beispiel Wecker, Schirme, Pfeile, Kleeblätter und Socken. Gestaltet sind diese an Wimmelbücher erinnernden Elemente mit Zeichenstiften und Gouachefarben. Je nach Perspektive sind diese Elemente allerdings unterschiedlich ausgewählt, platziert und ausgestaltet. So ist auf der ersten Doppelseite beispielsweise eine rudimentäre Landkarte zu finden. Auf der Seite des urlaubenden Kindes ist nur ein Weg zu sehen, der in eine Tür mündet, hinter der vor allem Freizeitsymbole wie Palmen, eine Kamera und eine Sonne dargestellt sind. Auf der Seite des migrierenden Kindes sind mehrere ineinander mündende Straßen abgebildet. Dazu dominieren Symbole, die vom Ernst des Lebens erzählen. Ein Briefumschlag, ein Schlüssel, ein Hochhaus. Auch ein UFO ist zu sehen, das offenbar den Aufbruch in eine unbekannte Welt versinnbildlichen soll. Das Buch kontrastiert überzeugend und kunstvoll eine Urlaubsreise mit einer Emigration. Bei allen Gegensätzen streuen Autoren und Illustratoren aber auch einige Details ein, die beide Kinder verbinden. Die Liebe zu einer Süßigkeit beispielsweise, wie einer der Protagonisten erzählt.
Das Neue schmeckt anders, als ich es kenne. Nur Eis mögen alle überall.
Und wenn ich dann ankomme, ist ein überzeugendes Bilderbuch, das die darin vermittelten kindlichen Perspektiven auf Urlaub und Emigration feinfühlig und vielschichtig darstellt.
Die Meinung von Anne-Kathrin Weber. Sie besprach das Wendebilderbuch Und wenn ich dann ankomme von Alexandra Holmes und Judith Wirber. Es ist im Tirolia Verlag erschienen, ab 5 Jahren. Fast jede 4. Person in Deutschland ist laut einer Umfrage tätowiert. Und natürlich sind die Tattoos nicht gleichmäßig auf alle Altersgruppen verteilt. Besonders beliebt sind sie bei 25- bis 34-Jährigen. Das sind oft diejenigen, die gerade Eltern geworden sind oder es demnächst werden wollen. Wie blicken Kinder auf Tätowierungen ihrer Eltern und auf die Reaktionen der Umwelt darauf? Damit beschäftigt sich die US-amerikanische Autorin und Illustratorin Hannah Accabado in ihrem Bilderbuch »Meine Mama ist ein Kunstwerk«. Isabel Stier sagt, was es darin zu sehen gibt.
Ein Regenbogen, eine Rose und eine Katze sind nur 3 der zahlreichen Bilder, die ein kleiner Junge auf dem Körper seiner Mutter gerne betrachtet. Auf ihrer Haut gibt es viel zu entdecken.
Ein Kunstwerk ist meine Mama. Wie ein Bild ohne Rahmen. So sitzt sie da. Sie wirkt so stolz in ihrem Glück. Von Kopf bis Fuß ein Meisterstück. Ganz viele Bilder sieht man hier. Das Herz auf ihrem Arm gehört nur mir.
Hannah Accabado bebildert die Welt von Mutter und Sohn mit klaren Linien und bunten Farben. Auf allen Illustrationen stehen Menschen und ihre unterschiedlichen Körper im Vordergrund. Beim Einkaufen ist eine Frau mit Beinprothese unterwegs. Auf dem Bürgersteig füttert eine tätowierte Frau mit pinken Haaren ein Baby. Solchen Alltagsszenen folgen Doppelseiten mit großen Bannern, auf denen steht: Meine Mama ist ein Kunstwerk. Daneben zeichnet Hannah Accabado berühmte Gemälde wie ein Selbstporträt von Frida Kahlo oder Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring. Allerdings in abgewandelter Form. Die Frauen auf den Gemälden haben Tattoos. Auf subtile Weise normalisiert die Illustratorin damit tätowierte Haut. Im Text plädiert sie dafür, andere Menschen nicht zu verurteilen.
Ob jemand Tattoos hat oder Haut ohne Zier, überlass es doch einfach ihm oder ihr. Ich mache es wie Mama, bin freundlich zu allen, ganz gleich, ob mir die Tattoos gefallen.
Die Mimik ihrer Figuren arbeitet Hannah Accabado besonders detailliert heraus. In allen Gesichtern spiegeln sich Gefühle wider. Da sind die entsetzten Blicke der Menschen, die die Tattoos verurteilen. Da ist der liebevolle Blick, mit dem der kleine Junge seine Mutter anschaut. Er begleitet sie ins Tattoo-Studio oder betrachtet gerahmte Bilder, auf denen seine Mutter zu sehen ist. Dem Transfer vom Körper zum Kunstwerk bleibt Hannah Accabado im gesamten Buch treu. Es werden unterschiedliche tätowierte Menschen vorgestellt, wie ein Kinderarzt oder eine Kita-Leiterin, von denen auf der nächsten Seite ein gerahmtes Bild zu sehen ist. Die Illustratorin stellt ihre Kernaussage bildlich dar. Jeder Mensch ist ein Kunstwerk. Das vermittelt die Mutter ihrem Sohn mit Erfolg.
Ihr rechter Arm erzählt von ihrem Leben in Zeichen, welche diesen Sinn ergeben. Hallo Welt, so bin ich eben. Auch andere Kunstwerke treffen wir gern. Die Frau mit dem Mops, Ben Blume, Locki mit Rosa, Frau Kern.
Die gereimten Texte sind an einigen Stellen ungelenk formuliert, was an der Übersetzung aus dem Englischen liegen mag. Dennoch vermitteln sie eingehend, wie der kleine Junge seine Mutter und die Mitmenschen wahrnimmt.
Wo immer ich mit Mama bin, die Leute schauen meistens hin. Sie lächeln, nicken, staunen stumm, doch manche drehen sich einfach um.
Hannah Accabado fängt die Unvoreingenommenheit, mit der Kinder durchs Leben gehen, in ihren detailreichen Illustrationen ein und animiert dazu, es ihnen gleich zu tun. Ein empowerndes Bilderbuch, das die Vielfalt menschlicher Körper feiert und zum respektvollen Umgang miteinander aufruft.
Das ist »Meine Mama ist ein Kunstwerk« von Hannah Accabado, aus dem Englischen von Ulrich Störiko-Blume. Der von Hacht Verlag empfiehlt das Bilderbuch ab 4 Jahren. Isabel Stier hat es besprochen. Und das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Nächste Woche Samstag erfahren Sie hier, wenn Sie möchten, welche laut Deutschlandfunk-Bestenliste die besten 7 Bücher im Oktober sind. Direkt im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Und am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.